Ja, in dieser Woche ist Herbstanfang und damit ändert sich nicht nur draußen einiges, sondern auch bei uns in der Gemeinde. Wir haben im Sommer eine lange Pause gemacht vom Johannesevangelium, haben verschiedene freie Themen behandelt, aber jetzt im Herbst soll es wieder weitergehen im Kapitel 18 mit dem Johannesevangelium. Auch die Bibelstunden werden ja wieder in ihren Hauskreisen stattfinden, außer nächste Woche. Da sind wir ein bisschen in Verzug, aber dann fangen auch die Bibelstunden wieder in den Häusern an. Es war jetzt eine lange Pause von dem Johannesevangelium, deswegen wollen wir ein bisschen ausholen und wieder hineinfinden, wo wir uns gerade befinden, wenn wir heute Morgen dann den Text aus Johannes 18, die Verse 12 bis 27 behandeln möchten. Die Evangelien sind ja eigentlich naturgemäß eher also übrigens die Zettel, die ihr ausgeteilt bekommt habt, faltet sie zusammen und legt sie in die Bibel, weil das ist Nachtisch. Das braucht ihr nicht während dem Essen, sondern das ist Nachtisch für zu Hause. Ich sage dann zum Ende, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse, noch kurz was zu. Die Evangelien sind naturgemäß eher Geschichtsschreibung, keine Lehrtexte, wenngleich gerade im Johannesevangelium vom Herrn Jesus auch einiges an Lehre enthalten ist. Aber jetzt dieser Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, wird wirklich reine Geschichtsschreibung sein. Ja, da wird von Johannes erzählt, was gerade passiert. Und zwar geht es um die Verleugnung des Herrn Jesus auf der einen Seite durch Petrus und die Verhandlung, die erste Verhandlung vor Hannas auf der anderen Seite. Und Johannes, wir werden sehen, blendet, ist es Nachtisch, also legt es wirklich zur Seite. Und Johannes blendet diese beiden Texte ineinander. Er erzählt einmal von Petrus, wie er den Herrn Jesus verleugnet. Dann erzählt er von Jesus und vor Hannas, wie er verhört wird. Dann geht er wieder zu Petrus. Also er blendet diese beiden Berichte ineinander. Und man könnte der Predigt viele Überschriften geben. Ich habe eine recht abstrakte Überschrift gefunden und ich denke, am Ende der Predigt werden wir gut verstehen, warum sie so heißt. Preist den Herrn für Petrus. Preist den Herrn für Petrus. Eine andere Überschrift wäre wahrscheinlich auch, wir sehen auf der einen Seite die Schwachheit des Menschen und gleichzeitig die Herrlichkeit des Gottessohnes. Die Schwachheit des Petrus und die Herrlichkeit des Herrn Jesus, die auch gerade hier in diesem Kapitel 18 aufleuchtet. Um reinzufinden, wir haben von Kapitel 13 bis Kapitel 17 die sogenannten Trostreden des Herrn Jesus behandelt. Warum Trostreden? Der Herr Jesus wusste natürlich besser wie alle anderen, auch besser als seine Jünger, was ihm unmittelbar bevorsteht. Sie befanden sich schon in Jerusalem, sie sind extra zu dem Ziel, dass der Herr Jesus sein Leben für deine und meine Schuld gibt, nach Jerusalem gezogen. Und der Herr Jesus über 13, 14, 15, 16, 17, 5 Kapitel bereitet seine Jünger auf das vor, was kommen sollte, weil er wusste, wie schwer das sein wird für sie. Und er bereitet sie mit viel Trost über die Herrlichkeit, die auf sie wartet, vor, die weit über das hinausgeht, über das Leid, was sie jetzt für einige Zeit erfahren müssen. Leid durch das Abscheiden des Herrn Jesus, aber auch Leid durch den weiteren Weg, den sie selbst dann vor sich haben als die Apostel und die Gründer der christlichen Gemeinde. Der Herr Jesus hat dieses letzte Mal mit seinen Jüngern und da geschieht es, dass Judas sich von diesem Ort entfernt, fast überstürzt, sich auf diesen Handel einlässt, die 20 Silberstücke entgegennimmt und parallel dazu, während sie noch eigentlich das Mahl beenden, beginnt schon dieses letzte Programm zu laufen des Verrats durch Judas, was wir dann auch hier am Anfang des Johannesevangeliums am Anfang des Kapitel 18 sehen, wie der Herr Jesus im Garten Gethsemane, er geht von dem Obersaal weg, geht durch das Kidrontal rüber in den Garten, wo sie sich oft aufgehalten haben mit den Jüngern. Das war den Jüngern und dem Herrn Jesus ein sehr vertrauter Ort. Es ist jetzt kein Central Park, aber es ist auch kein Garten, wie ihr ihn zu Hause kennt. Also die Jünger wussten ganz genau, in welchem Bereich sie sich immer mit dem Herrn aufhalten. Und so konnte Judas auch als Verräter auftreten. Und vielleicht nur zusammenfassend, damit wir einen Geschmack in Anführungszeichen dafür kriegen, wie der Herr Jesus sich hier bei dieser Festnahme verhält, in den Versen 1 bis 11, möchte ich auf zwei Dinge eingehen. Schaut, der Herr Jesus betet, es wird hier in Johannes nicht beschrieben, aber er betet ja inständig zu seinem Herrn. Er gebietet auch seinen Jüngern, dass sie beten sollen, sie aber schlafen. Ja, sie bereiten sich schlecht auf das vor, was über sie kommt. Aber er betet, betet und dann kommt der Moment, wo diese Schar oder diese Gehorte zu ihm kommt. Und wir sollen bitte ein richtiges Verständnis von den Ereignissen haben. Eine Schar oder eine Kohorte ist ein feststehender Ausdruck im römischen Militärdienst. Das heißt, das waren nicht 10 oder 12, sondern mindestens, was schätzt ihr? 600 römische Soldaten. Und zu diesen römischen Soldaten hat Judas auch noch die Tempeldiener oder die Tempelpolizei von den Hohepriestern bekommen. Wir wissen nicht, wie viele das waren, aber wenn es mindestens 600 römische Soldaten waren, waren die Tempeldiener auch nicht wenige. Also es kann sein, dass in jener Nacht 1000 bewaffnete Männer in diesen Garten Gethsemane eindrangen, um diesen Herrn Jesus zu verhaften. Und wisst ihr, was passiert? Der Herr Jesus stellt sie zur Rede und fragt sie, wen sucht ihr? Er verlangt buchstäblich, dass sie ausdrücken, wer wirklich auf dem Haftbefehl steht. Wir werden das im Verlauf sehen, weil er wollte wirklich seine Jünger schützen. Das sagte er, nehmt nicht sie, nehmt mich, weil ihr sollt mich, ihr seid ausgezogen, um mich zu verhaften. Und dann sagen sie, Jesus von Nazareth, und er sagt, ich bin es. Ja, es ist nicht direkt dieses Ich bin aus dem Alten Testament, aber mit der Antwort, ich bin es, wisst ihr, was passiert? 1000 schwer bewaffnete Soldaten müssen rückwärts zu Boden gehen. Ich frage euch mal, glaubt ihr das eigentlich? Oder denkt ihr jetzt an Kinderstunde? Das ist keine Kinderstunde. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin es, den ihr sucht. Und als Reaktion mussten die 1000 Männer, die geübt waren im Kampf, die dem Herrn Jesus vielleicht menschlich gesehen 1000-fach überlegen waren, rückwärts zu Boden. Sie konnten gar nicht anders. Das stand nicht in ihrer Macht. Sie mussten allein auf das Wort hin, dass er sich als Gott bestätigt, ich bin es, mussten sie rückwärts zu Boden gehen. Petrus, und um ihn geht's ganz besonders in unserer Geschichte heute Morgen, hat nicht ganz verstanden, um was es wirklich geht. Und ihr kennt Petrus. Ja, Petrus immer überschwänglich, immer ein großes Wort, immer der Erste. Und was macht Petrus? Petrus denkt, jetzt kann ich noch was für meinen Herrn reißen, zieht seinen kleinen Dolch, und er ist ja Fischer. Er ist ja kein Soldat. Da stehen 1000 Soldaten vor ihm, und er kann nicht anders, fuchtelt ein bisschen mit seinem Dolch, und was passiert? Er schlägt dem Malchus sein Ohr ab. Ja, hat nie eine Kelle in der Hand gehabt. Und jetzt versucht er mit einer Kelle ein großes Haus zu bauen. Und was macht er? Er schlägt dem Malchus das Ohr ab. Das nur als Einstimmung, damit ihr den Charakter des Petrus wieder seht, wie er da so aufleuchtet. Ja, ich schaff das, ich kann das, ja, ich mach das, ich allein gegen die Welt. Und der Herr Jesus ermahnt ihn, nicht nur auf der einen Seite, dass er mit dem Schwert nichts erreichen kann, sondern er ermahnt ihn auch, dass das so kommen muss und dass er das nicht aufhalten soll und dass er selbst gar nicht bereit dafür ist. Aber das ist nicht das Einzige, was der Herr Jesus macht, sondern es wird uns auch hier in dem Text berichtet und natürlich auch bei Lukas, dem Arzt. Er heilt das abgeschlagene Ohr des Malchus auf der Stelle. Ich frage dich nochmal, glaubst du das, dass der Herr Jesus in dem Moment, wo das Ohr da niederlag, ja, ein guter Freund von mir hat tatsächlich sein Ohr verloren, allerdings nicht durch ein Schwert, sondern durch einen Rottweiler, durch seinen eigenen. Und das sieht heute ganz furchtbar aus. Ja, der wollte nämlich keine weiteren OPs. Er hat so viel gelitten von der ersten OP, wo nur praktisch die Notversorgung war, dass er keine weitere Schönheits-OP mehr wollte. Und jetzt fehlt ihm mehr oder minder sein Ohr. Der Herr Jesus heilt dieses Ohr. Egal, ob er es angesetzt hat oder, wenn er die Hand draufgelegt hat, einfach die Zellen neu gebildet hat. Er sprach und es ward. Glaubst du das? Du musst es glauben. Die römischen Soldaten mussten es nicht glauben. Versteht ihr das? Die römischen Soldaten sind selbst umgefallen, selbst am eigenen Leib. Und die römischen Soldaten konnten mit ihren eigenen Augen, die mussten nicht glauben, mit ihren eigenen Augen konnten sie sehen, dass der Jesus diesen Malchus das Ohr wieder heilt. Und was macht diese Schar, nachdem sie umgefallen waren und sich wieder berappelt hatten und aufgestanden sind und nachdem Malchus Ohr wieder geheilt wurde, was macht diese Schar? Sie gehen hin und binden den Herrn Jesus. Ihr Lieben, das ist die Sündhaftigkeit von Sünde. Die sehen die Herrlichkeit Gottes. Die hören aus dem Mund des fleischgewordenen Sohnes: Ich bin es. Sie müssen umfallen. Sie sehen seine Kraft, die kein anderer Mensch zeigen kann. Und was machen sie? Sie binden ihn und gehen weg und führen ihn ab. Das ist die Sündhaftigkeit unseres Herzens. Ihr Lieben, in unserer Sündhaftigkeit erkennen wir nicht die Herrlichkeit des Herrn, selbst wenn er persönlich vor uns steht und sich als den Gottessohn beweist. Aber der Herr Jesus ist der Souverän in dieser Geschichte. Es kommt nicht über ihn, das sehen wir. Er spricht und sie fallen um. Er heilt, wann er will, und er lässt sich in dem Moment auch binden. Er hätte sich nicht binden lassen müssen. Aber er gibt sein Leben und er möchte dir und mir deutlich zeigen, niemand hat sein Leben von ihm genommen, sondern er hat es freiwillig für den Vater, für uns, ja, für unsere Schuld als Opfer dargebracht. Aber seht ihr, wie verblendet der Mensch sein kann? Ja, ich will auf das Thema eigentlich nicht so sehr eingehen, weil das ist die Einleitung eigentlich nur zu unserem Text. Aber ein bekannter Evangelikaler der heutigen Zeit hat gesagt, darf auch seinen Namen nennen, Rick Warren: Ich bin überzeugt, wenn wir den Schlüssel zu den Herzen des Menschen finden, können wir jeden Menschen zu Jesus Christus führen. Der Herr Jesus Christus hat mit seinem Auftreten, mit seinem persönlichen Gottesbeweis, 1000 Leute nicht zum Glauben an sich selbst führen können. Tausende sind vorher von ihm weggegangen, haben sich von ihm abgewendet, wo er ihnen das Evangelium gesagt hat. Oder denkt an Stephanus. Die haben noch in der Kraft des Heiligen Geistes gebetet. Die haben noch Inspiration während der Predigt bekommen. Das haben wir heute nicht mehr. Wir sagen nur das, was hier steht. Und ihr sollt's prüfen mit Hilfe des gleichen Geistes. Aber die redeten noch im Geist. Und was war das Ergebnis? Sie sind nicht zum Glauben gekommen. Sie haben ihn umgebracht. Also das ist ein falsches Verständnis von, wie Menschen zum Glauben kommen. Und dieses falsche Verständnis führt auch zu falschen Evangelisationsmethoden. Ja, wir dürfen kreativ sein. Wir müssen kreativ sein. Ja, wir müssen unbedingt beachten, was sind das für Menschen? Sind das Religiöse? Sind das Atheisten? Ja, wir müssen rausgehen, weil Gott hat es bestimmt, ohne dass du ihnen nicht das Zeugnis gibst, wird niemand zum Glauben kommen. Aber bitte glaub nur nicht, dass wir diejenigen sind, die das Heft in der Hand haben und den Menschen das Licht im Herzen anzünden können. Lasst uns diese Verse aus Johannes 18, 12 bis 27 lesen. Nachdem sie ihnen nun begegnet sind in dem Garten Gethsemane, passiert Folgendes im Vers 12. Die Schar nun, und das ist ein feststehender militärischer Ausdruck, oder die Kohorte, ja, der Römer, und der Oberst und die Diener der Juden, also wahrscheinlich die an die 1000 Leute, nahmen Jesus, banden ihn und sie führten ihn zuerst hin zu Hannas, denn er war Schwiegervater des Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte: Ist es nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe? Simon Petrus aber folgte Jesus und ein anderer Jünger. Dieser Jünger aber war dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus, sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagt: Ich bin's nicht. Es standen aber da die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich. Szenenwechsel. Der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er dies aber sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem Hohenpriester? Jesus antwortete ihm: Wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Hannas nun sandte ihn gebunden zu Kaiphas, dem Hohenpriester. Simon Petrus aber stand da, Szenenwechsel, und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach: Ich bin's nicht. Und an anderer Stelle in den Evangelien lesen wir sogar: Er verfluchte sich, ich bin's nicht. Es spricht einer von den Knechten des Hohenpriesters, der ein Verwandter dessen war, also von Malchus, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht in dem Garten bei ihm? Vers 27, da leugnete Petrus wieder und gleich darauf krähte der Hahn. Herr Jesus Christus, es ist schön, dass du durch dein Wort redest, und es ist wichtig, Herr, dass du zu unseren Herzen redest. Hab herzlich Dank, dass du Johannes diese Geschichte hast aufschreiben lassen, und wir bitten dich um deinen Segen, dass wir deine Gnade recht erkennen können. Amen. Vers 12 sagt: Sie nahmen ihn, den Herrn Jesus, und sie banden ihn. In der Prophetie unterscheiden wir zwischen verbaler und typologischer Prophetie. Eine verbale Prophetie zum Beispiel ist, wenn Micha sagt, der Sohn Gottes, der Messias, der Knecht des Herrn, wird in Bethlehem geboren. Das ist verbale Prophetie und ist verbal eingetreten. Es gibt aber auch typologische Prophetie, wenn zum Beispiel ein Opfertier gebunden werden musste. Oder wenn zum Beispiel Abraham seinen Sohn bereit war, am Ende seines Lebens übrigens, zu opfern, und er seinen Teenager, der ihm wahrscheinlich körperlich sogar überlegen war, band, um ihn als Opfer Gott darzubringen. Was er letztendlich natürlich nicht tun musste, aber hätte er es getan, er band diesen Sohn. Und das sind Typen, das sind Typologien, das ist typische Prophetie. Und der Herr Jesus Christus ist der Herr der Dinge, auch an diesem Abend, auch in dieser Nacht. Und wenn der Herr Jesus hier gebunden wird, dann wird er freiwillig gebunden. Er lässt sich binden, um was zu tun? Um diese typologische Prophetie zu erfüllen, um uns zu zeigen, auch darin, ein Baustein von Dutzenden von Bausteinen von wörtlicher oder typologischer Prophetie, die wir im Alten Testament haben, um dem Simon und der Hannah und dem Mike heute noch zu zeigen: Ich war's, von dem die ganzen Schriften über tausende von Jahren gezeugt haben, dass der Sohn Gottes kommen sollte. Im Psalm 118, Vers 27 wird auch geboten, dass das Festopfer am Altar gebunden werden sollte. Also die Juden waren extrem vertraut mit diesem Bild, dass das Opfer zum Fest gebunden werden musste, bevor es auf dem Altar dargebracht wurde. Und so lässt sich der Herr Jesus in dieser Nacht binden, freiwillig, um dir zu zeigen: Ich bin's. Und der Herr Jesus wird vor Hannas geführt. Wie gesagt, es ist viel Geschichtsschreibung und wir wollen auch die Geschichte gut verstehen. Der Herr Jesus wurde insgesamt durch 6 Verhandlungen geführt. 3 religiöse in der Nacht und am Morgen und 3 politische. Die werden aber nicht chronologisch alle in einem Evangelium erklärt. Das heißt, du musst alle 4 Evangelien zusammenziehen, um zu erkennen, dass es insgesamt 6 Verhandlungen sind. 3 religiöse vor den Juden, 3 juristische vor den Römern. Das jetzt heute Abend hier oder diese Nacht ist die erste Verhandlung vor Hannas. Hannas, und wir sehen das am Ende von unserem Text, schickt ihn zu Kaiphas, Das ist die zweite Verhandlung und die geschah auch in der Nacht. Aber in der Nacht durften eigentlich von Rechts wegen nach jüdischem Gesetz überhaupt keine Verhandlungen geführt werden. Das war illegal. Um also diese Verhandlung noch zu legalisieren, wurde er morgens nochmal vor Kaiphas verhört. Am ganz frühen Morgen. Und dann geht's los und Kaiphas schickt ihn zu Pilatus. Das erste politische Verhör. Pilatus will sich Freund machen bei Herodes. Also schickt er ihn zu Herodes. Und Herodes will sich wieder Freund machen mit Pilatus und schickt ihn zurück zu Pilatus. Keiner findet Schuld an ihm. Pilatus, es ist fast wie ein Drama, will ihn wirklich freigeben, will ihn ein bisschen auspeitschen und freigeben und sie schreien, kreuzige ihn. Und dann erst geht er zum Kreuz. Die Juden hatten zwar eine Judikative, also die konnten verurteilen, aber die hatten keine Exekutive. Die hätten niemals ein Todesurteil vollstrecken müssen. Deswegen waren die Juden, auch der Hohepriester Kaiphas, angewiesen auf das Urteil von Pilatus. Ich habe die sechs Verhandlungen auch aufgeschrieben. Die erste in Johannes 18, die wir hier lesen, 12 bis 14. Die zweite wird unter anderem in Matthäus 26 am Ende beschrieben. Die dritte, Kaiphas am Morgen, Matthäus 27 am Anfang. Die erste zivile dann hier in Johannes 18, ab Vers 28. Die zweite in Lukas 23, Vers 8 bis 12. Und die dritte in Lukas 23, die Verse 13 bis 25. Hannas, wer war Hannas? Hannas wird uns hier im Text vorgestellt, war der Schwiegervater von Kaiphas. Und es heißt, sie nahmen ihn, sie banden ihn und sie führten ihn zuerst zu Hannas, dem Schwiegervater von Kaiphas, der in jedem Jahr Hohenpriester war. Also Kaiphas ist Hohepriester, aber sie führen ihn zu Hannas. Und das ist bemerkenswert. Warum zu Hannas, wenn doch Kaiphas eigentlich der Hohepriester ist? Interessant ist aber, dass es dann im Vers 16 heißt, der Jünger ist dem Hohepriester bekannt. Also wir wissen nicht, wer das war. Manche sagen, es ist Johannes. Ich glaube nicht, dass es Johannes war, weil Johannes war auch im Garten Gethsemane und dann hätte er genauso erkannt werden können wie die anderen zehn. Und deswegen, der Text sagt es uns nicht und dann müssen wir auch nicht spekulieren. Auf jeden Fall gab es noch einen Jünger und Petrus und er ist in dem Hof des Hohenpriesters. Und dann heißt es sogar im Vers 19, der Hohepriester fragt ihn. Und spätestens da muss man richtig ins Grübeln kommen. Ja, was denn du? Eigentlich ist er doch vor Hannas. Hannas ist der Schwiegervater von Kaiphas und Kaiphas ist der Hohepriester. Aber hier im Text heißt es, der Hohepriester fragt ihn nun und der Diener des Hohepriesters schlägt ihn nun. Ja, was nun? Ist er vor Kaiphas oder ist er doch vor Hannas? Für einen Moment denkt man, okay, vielleicht wurde es nicht berichtet und er ist schon bei der zweiten Verhandlung, er ist schon bei Kaiphas. Aber dann heißt es in Vers 24, Hannas nun sandte ihn gebunden zu Kaiphas, dem Hohenpriester. Und spätestens da wird es eindeutig, nein, das ist die ganze Verhandlung vor Hannas. Also wie kann das nun sein? Hannas ist nicht Hohepriester und doch wird er als Hohepriester bezeichnet. Und da einiges zur Geschichte. Hohepriester konnte von Rechts wegen oder vom jüdischen Gesetz eigentlich nur einer sein. Und das war er zu Lebzeiten. Also sein ganzes Leben war er Hohepriester. Aber wir haben hier keinen israelischen souveränen Staat mehr. Wir haben eine Okkupation durch die Römer. Und die Römer liebten es überhaupt nicht, dass die Juden in irgendeiner Form stark wurden. Und gerade wenn eine Person über lange Zeit ein Amt innehalten kann, dann kann er natürlich übermächtig werden und das liebten die Römer gar nicht. Also sind die Römer dazu übergegangen und haben das Amt des Hohenpriesters regelmäßig ausgetauscht. Hannas, von dem hier die Rede ist, wurde im Jahr 6 nach Christus, also als Christus noch Kind war, wurde er Hohepriester bis zum Jahr 15. Und da wurde er abgesetzt von einem Römer. Ich habe es auch nachgelesen. Also ich habe das natürlich alles nachgelesen. William MacDonald kann euch eine Riesenhilfe sein. Und die meisten von euch haben diesen Kommentar. Ja, gibt's kostenlos bei clv.de. Also, Hannas war schon abgesetzt, 15 nach Christus. Aber Hannas war ein Bill Gates oder Hannas war ein Oligarch oder Hannas war ein, erlaubt mir das und Putin nimmt es mir nicht übel, war ein Putin. Warum? Weil er war wirklich ein Superreicher. Hannas, und davon wird uns berichtet, hatte die Tempelaufsicht als Hohepriester sowieso und Hannas verstand es, er war nicht nur Hohepriester, er war Geschäftsmann, Hannas verstand es, dieses Amt brutal für sich auszunutzen, denn er vergab die sogenannten Konzessionen. Ja, nicht für, Entschuldigung, Bratwürstchen und Coca-Cola, wie das heute ist, wo sich manche bayerische Manager viel Geld mit verdienen, sondern er vergab die Konzessionen für die Opfertiere, die dort verkauft wurden, im Hof der Heiden, und für die Geldwechsler. Weil es kamen ja viele Juden aus fremden Nationen und die mussten dann ihr Geld oft einwechseln, bevor sie es in den Opferstock des Tempels geben konnten. Und Hannas hatte eine geniale Idee. Er stellte Tempelpolizisten auf und die Tempelpolizisten mussten prüfen, ob diese Tiere, die dargebracht wurden, wirklich fehlerfrei waren. Weil das war per Gesetz verboten, dass es darfte keinen Flecken und keinen Fehl haben, so wie der Herr Jesus kein Flecken, kein Fehl, keine Sünde hatte. Das wussten die Juden. Aber die Tempeldiener, die Tempelpolizei, das könnt ihr euch vorstellen, die haben natürlich immer gesagt, es tut mir leid, dein Opfer hält unsere Prüfung nicht stand. Aber, wisst ihr was? Wir wissen einen Händler, da könnt ihr eins kaufen. Und wir können euch versichern, wenn ihr dort das Opfertier kauft, das wird hundertprozentig den Test bestehen. Das war die erste Konzession an die Opfertiere verkauft wurden. Und dann mussten die natürlich was kaufen oder opfern und mussten noch ihr Geld wechseln. Draußen konntest du Geld wechseln. Aber wenn du am Flughafen stehst, kriegst du ganz furchtbare Wechselkurse. Und genau das hat Hannas hier auch durchgesetzt. Die Wechsler, das waren nicht seine Wechsler, aber die Wechsler haben furchtbare Wechselkurse gehabt. Aber die mussten dort wechseln, die waren in ihrer Not, die wollten das Opfertier darbringen. Und Hannas bekam den Überschuss von den Tierhändlern und von den Geldwechslern. Wisst ihr, wie viele Juden da waren? Wisst ihr, wie viele Opfertiere Jahr für Jahr für Jahr dargebracht wurde? Und es füllte und füllte und füllte sich seine Kasse. Und das Einsetzen des Hohenpriesters war tatsächlich ein Verfahren von Korruption und Intrigen. Weil Hannas wurde zwar abgesetzt, aber was hat er dann gemacht? Mit seinem unwahrscheinlich großen Geld hat er dafür gesorgt, wer als nächstes Hohepriester wurde. 5 seiner eigenen leibhaftigen Söhne wurden Hohepriester nach ihm. Und Kaiphas, der dann Hohepriester war, direkt nach seinem 5., war nicht sein Sohn, aber war zufälligerweise sein Schwiegersohn. Ich vermute mal, er hatte keine Söhne mehr. Ja, dann hat er angefangen, seine Schwiegersöhne per Geld ins Amt zu heben. Jetzt frage ich euch, wer war im Jahr 33 nach Christus Hohepriester? Kaiphas oder Hannas? Warum ist diese Kohorte mit den Tempeldienern in der Nacht nicht zu Kaiphas gegangen? Weil Hannas tatsächlich der wahre Regent im Hintergrund war und hat es brutal missbraucht. Er war so vermögend und selbst im Talmud wird heute noch vor Hannas gewarnt. Also die Juden wissen, die hassten ihn als Hohepriester und die Juden wussten, wie pervers er seine Machtstellung und sein Geld ausgenutzt hatte. Also, so kommt der Herr Jesus vor diesen Hannas, der sein Monopol gnadenlos ausgenutzt hat. Und jetzt stellt euch mal vor, was glaubt ihr, welche Einstellung hatte Hannas zu dem Herrn Jesus? Was glaubt ihr, wie er ihm gesonnen war? Kannte Hannas den Herrn Jesus? Selbstverständlich kannte Hannas den Herrn Jesus. Was hat denn der Herr Jesus gemacht am Anfang seines Dienstes? Er ist in den Tempel gegangen, hat die ganzen Händler vertrieben und hat die Tische der Geldwechsler umgestoßen. Es hat gerade da wehgetan. Der Herr Jesus hat den Hannas da angegriffen, wo es richtig wehtut, bei seinem Geldbeutel. Und am Ende seines Dienstes macht der Herr Jesus nochmal das Gleiche. Ja, wir haben zwei Tempelreinigungen, die man nicht verwechseln sollte. Hannas also war alles andere als gut auf den Herrn Jesus zu sprechen. Und Kaiphas, wer war Kaiphas? Kaiphas wird von Johannes vorgestellt im Vers 14. Kaiphas war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe, damit nicht das ganze Volk verderbe oder umkomme. Das wissen wir aus Johannes 11, Vers 49 und 50. Ja, da spricht er zu dem Hohen Rat und sagt, überlegt euch nicht, dass es Entschuldigung, Vers 49. Einer aber von ihnen, Kaiphas, Johannes 11, Vers 49, der jenes Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts und ihr überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe, damit nicht die ganze Nation umkomme. Der Kaiphas, der hatte schon damals in Johannes 11 fest beschlossen, Jesus Christus muss sterben. Und das Verfahren, diese ganzen Verfahren, die wir dann lesen können, waren keine echten Verfahren, um eine Schuld festzustellen. Das Urteil stand von vornherein schon fest. Kaiphas bangte auch um sein Amt. Kaiphas hatte Angst, dass der Herr Jesus das ganze Volk hinter sich bringt und dann wäre auf jeden Fall sein Amt in Gefahr gewesen. Ja, hätte er sich zum König gemacht, hätte das Volk ihn zum König gemacht, dann wäre er nicht mehr Regent gewesen, nicht mehr Hohepriester des Volkes, das höchste politisch-religiöse Amt zur damaligen Zeit. Und außerdem hätten die Römer wahrscheinlich die Juden dann überrollt, weil das als Aufstand verstanden worden wäre. Szenenwechsel, Vers 15, Simon Petrus aber folgte Jesus und noch ein anderer Jünger. Kennst du Petrus? Bis zu diesem Tag, und das ist jetzt kurz vor der Kreuzigung, hat sich der Charakter, ja, er war gläubig, da sind wir fest von überzeugt. In dem Moment, wo er sein Netz verlassen hat, hat er sich mit seinem, was er bis dahin glauben konnte, mit seinem Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Und das war in Anführungszeichen die Wiedergeburt für den Petrus. Der war gläubig. Aber das heißt nicht, dass sich dein Charakter, die Dinge, die du dein Leben lang praktiziert hast, mit der Wiedergeburt sofort ändern. Was macht er? Tölpel, er läuft hinterher. Er hat nichts gelernt in dem Moment. Der Herr Jesus wusste, Petrus, du hast es nicht, was es braucht, um durch so eine Prüfung zu gehen. Ich will euch da raushalten. Er hat zweimal, das wird in Johannes nicht berichtet, gesagt, wen sucht ihr wirklich, um seine Jünger rauszuhalten? Und seinen Jüngern hat er einen Auftrag gegeben, was sie machen sollten. Was macht Petrus? Er läuft hinterher. Und er denkt irgendwie in seiner gnadenlosen Selbstüberschätzung. Ich will ihn nicht zu schlecht zeichnen. Ich bin auch überzeugt, Petrus hat den Herrn Jesus inständig geliebt. Inständig geliebt. Aber gleichzeitig war er total weltfremd, also oder weltfremd ist nicht das richtige Wort. Er kannte sich selbst überhaupt nicht. Er hat sich total selbst überschätzt. Ich schaffe das, ja, ich gehe dahin. Ich reiß da noch was für den Herrn. Und der Herr Jesus hat eigentlich gesagt, nein, ihr sollt gar nicht da sein. Ihr sollt gar nicht mit mir gehen durch diese Verhandlung. Ihr sollt gar nicht mit verhaftet werden. Nein, Petrus folgte dem Herrn Jesus und andere Jünger. Sein Plan geht nicht ganz auf. Er scheitert schon. Er kommt gar nicht rein. Warum sollte er auch eingelassen werden? Aber irgendwie der andere Jünger, wer immer das auch war, war dem Hohepriester bekannt und deswegen hat er Zugang zu dem Innenhof. Aber der verwendet sich für den Petrus und sagt, komm, Magd, lass den rein. Ich kenne den, lass den durch. Und die Magd sagt, ja, ist alles in Ordnung. Und dann dreht sich die Magd um, sieht den und sagt, bist du nicht auch einer? Du bist doch auch einer von denen. Seht ihr, was passiert? Auf der einen Seite, Petrus kennt sich gar nicht und ist total selbstüberschätzt und denkt, ja, ich schaffe das irgendwie, ich will bei meinem Herrn Jesus sein. Und dann kommt, also er denkt ganz groß, und dann kommt so eine einfache Magd. Bist du nicht einer von ihnen? Und das hat ihn kalt erwischt. Und dann sagt er, nee, ich bin's nicht. Und ich vermute, das ist jetzt eine Vermutung, im gleichen Moment, wo er das gesagt hat, da ist ihm heiß und kalt den Rücken runtergelaufen, der wusste gar nicht, was er gesagt hat. Er war nicht vorbereitet für diese Versuchung, für diese Herausforderung. Und dann hat er gelogen. Was sollte er jetzt machen? Sollte er sagen, ich bin's doch? Ein Jünger des eingeborenen Sohnes Gottes lügt? Das konnte nicht sein. Und das ist nicht unser Thema, aber seht ihr, wie Lügen, die Kinder sind leider nicht da, aber es betrifft auch die Erwachsenen, wie Lügen zum einen, eine zum anderen kommen muss. Er kam da gar nicht mehr raus. Wie bitter. Ein zweites Mal wird er angesprochen. Nee, ich bin's nicht. Und in den anderen Evangelien, er verwünscht sich sogar. Dieser Petrus, der vorher noch bereit war, mit seinem kleinen Dolch, Fuchtel, Fuchtel, dem anderen das Ohr abzuschlagen. Ich denke, dass in jedem von uns auch ein Stück weit ein Petrus steckt. Wir kennen uns nicht wirklich. Wir wissen gar nicht, wie schwach wir wirklich sind. Wir denken so groß, was wir ein Zeugnis sein könnten. Und zur richtigen Zeit sollen wir auch ein Zeugnis sein. Aber ihr Lieben, wir müssen so aufpassen, weil wir erkennen uns nicht. Ja, die anderen, die schaukeln und die gehen hoch und runter, aber wir selbst erkennen uns meistens nicht. Ich saß jetzt auf dem Weg wieder nach Berlin im ICE und da guckst du durch die ganzen Glasscheiben und siehst den anderen Waggon. Ist euch schon mal aufgefallen? Dein Waggon fährt ganz ruhig. Und die anderen, die hopsen hoch und runter und schaukeln nach rechts und links. Aber deiner scheint ganz ruhig zu sein. Aber die gucken dich an und du schaukelst auch hoch und runter und die sitzen ganz ruhig. Das funktioniert auch in der S-Bahn oder im Ziehharmonika-Bus, ihr Kinder. Könnt das auch mal ausprobieren. Wir erkennen uns nicht. Wir denken, bei uns ist immer alles in Ordnung. Ja, ich schaffe das, ich kann das. Und die anderen, ja, die haben die Probleme. Nein, er hat total an Selbstüberschätzung gelitten, dieser Petrus. Und dann erschlägt's ihn geradezu. Wie? Durch eine kleine Magd. Die kleine Magd bringt ihn zu Fall. Und er verleugnet seinen Herrn. Das ist der Petrus, der noch wenige Minuten, muss man fast sagen, zuvor gesagt hat, ich bin bereit, mit dir zu sterben. So viel kennen wir uns selbst. Und so viel können wir aus uns selbst. Und das war wirklich bitter für den Petrus. Vor den 1000 Leuten wollte er noch kämpfen. Und da war auch ein Unterschied. Ich will das nicht zu tief auslegen, aber ich denke, wisst ihr, wenn der Jesus dabei stand und die anderen Jünger, ja, dann konnte man ihn ja nicht, da konnte man ihn ja schwer verleugnen. Aber in dem Moment, wo er ganz alleine war und keiner ihn kannte und er jetzt auf einmal Zeugnis geben sollte, da verleugnet er ihn. Und vielleicht nur als für uns als Warnung, das kann uns auch passieren. Wenn wir zusammen sind mit anderen Geschwistern und wir wollen Zeugnis ablegen, das ist jetzt kein Aufruf, das so zu machen wie die Zeugen, dass wir immer nur zu zweit gehen. Ja, das wollte ich damit nicht sagen, aber wenn wir zusammen sind, dann ist es viel leichter, für den Herrn einzustehen. Aber wenn du allein bist, wie ist das, wenn dich auf einmal ein alter Schulfreund auf der Straße anspricht und dann fragt, hey, was machst du denn so und was ist in deinem Leben passiert? Dann sieht es auf einmal ganz anders aus. Da ist die Gefahr viel größer, dass man seinen Herrn verleugnet, oder? Gehen wir weiter in der Erzählung. Oder vielleicht nur vorweg. Gott hat uns viel Gnade mitgegeben, um wirklich zu reifen und zu wachsen. Ja, wir haben alle die Wiedergeburt erlebt, wenn wir den Herrn Jesus wirklich als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Das ist die wichtigste Kraft, die in uns lebt, der Heilige Geist. Aber der Herr Jesus hat uns noch mehr Gnadenmittel mitgegeben, um zu mündigen, mutigen Bekennern seines Evangeliums zu werden. Und dazu gehört die Gemeinde, dazu gehört das Brotbrechen, das beständige Erinnern an das, was er für dich getan hat. Dazu gehört gesunde Lehre, sowohl wenn du dich seinem Wort aussetzt und liest, als auch wenn du unter die Predigt kommst. Und dazu gehört auch unbedingt das Gebet. Das sind Gnadenmittel, ihr Lieben. Das ist nicht der Kern unbedingt von Gemeinde. Gemeinde ist noch viel mehr, was in Apostelgeschichte 2,42 beschrieben wird, sondern das sind Gnadenmittel, die Gott dir anbietet, um zu einem festen, reifen, bekennenden Christen werden zu können. Petrus war noch schwach, aber er kannte seine Schwachheit nicht und er verstrickte sich in seinen Lügen. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich überspringe jetzt ein bisschen und wir kommen zum Vers 18. Was ist das Ende vom Lied? Er steht da und wärmt sich am Kohlenfeuer mit wem? Er wärmt sich am Kohlenfeuer an Knechten und Dienern, die dastehen. Wie furchtbar. Er ist fast übergelaufen. Er steht jetzt zusammen mit den Feinden seines Herrn, die ihn ums Leben bringen wollen, und wärmt sich am Kohlenfeuer. Wie bitter. Wie bitter. Da steht er da. Ich habe mich in meine Lüge gefangen. Was soll ich jetzt machen? Und dann muss er sogar noch 2-3 Mal diese Lektion wiederholen. In der Verhandlung, und wir machen die jetzt etwas schneller, in der Verhandlung fragt dann Hannas den Herrn Jesus. Und in der Verhandlung sollen 2 Sachen gezeigt werden. Ich fasse es einfach zusammen. Erstens, die Verhandlung war durch und durch illegal. Sie war völlig ungerecht. Da gibt es ein super Manuskript von Arnold Fruchtenbaum und ich empfehle euch das. Ich glaube, er gibt 30 Gründe, warum die Verhandlung, die Verurteilung des Herrn Jesus von Anfang bis Ende völlig illegal war. Hier werden uns schon mindestens 2, 3, 4 Gründe genannt. Und das ist der Grund, warum das aufgeschrieben ist. Nach jüdischem Recht, und das ist unserem, die waren hochentwickelt, genauso wie die Römer, das ist unserem sehr ähnlich, nach jüdischem Recht war es so, du konntest nur in einen Strafprozess geladen werden als Angeklagter, wenn es eine Anklage gab. Du musstest verklagt werden. Versteht ihr? Da kann nicht einfach der Manuel jetzt gezogen werden, ja, vor das Amtsgericht in Hünfeld oder vor das Landgericht in Fulda. Und dann fragt der Richter Manuel, jetzt sag mir mal, was hast du denn ausgefressen? Das geht nicht bei uns. Da muss eine Anklage da sein. Und der Staatsanwalt muss diese Anklage verteidigen. Und dein Verteidiger, der muss dagegenhalten und dann muss der Richter zum Urteil kommen. Und das war damals auch schon so. Und was macht hier der Richter? Der Richter hat keine Anklage und er sagt zum Herrn Jesus, jetzt Herr Jesus, Jesus, erzähl doch mal, was hast du gelehrt? Das durfte der gar nicht. Und genau das hält ihm der Herr Jesus in aller Ruhe, in aller Nüchternheit vor, um zu zeigen, wie falsch, wie illegal, wie ungerecht diese Verhandlung war. Er antwortet ihm und sagt ihm, ich habe öffentlich geredet. Ich habe nie im Verborgenen geredet. Die ganze Welt, ja, die jüdische Welt, weiß ganz genau, was ich gesagt habe. Alle wissen, was ich gesagt habe und du hast niemanden, der jetzt hier steht und mich anklagt? Das sagt er mit anderen Worten und führt Hannas eigentlich vor. Hannas denkt, er sei der Richter, aber der Jesus ist der Richter Israels. Und er zeigt Hannas, wie ungerecht er ist. Ein zweites, und dazu muss man das Judentum kennen, wie Arnold Fruchtenbaum, ein zweites ist, nachts durften überhaupt keine Strafverfahren geführt werden. Per se, das war verboten. Die treffen sich hier in der Mitte der Nacht. Das durfte gar nicht sein. Ja. Und dann noch ein drittes, als der Herr Jesus diese richtige Antwort gibt, um ihm zu zeigen, wie verdorben und wie ungerecht das ist, was er hier tut, und dass er sich letztendlich verklagen müsste, da kommt dieser kleine Diener des Herrn daher und will sich vielleicht profilieren und schlägt den Herrn Jesus vermutlich sogar mit einem der Stäbe, die er bei sich hatte, ins Gesicht. Und der Herr Jesus, und das ist das dritte Mal, dass was Illegales passiert. Genau wie heute, Angeklagte dürfen niemals in einem Verfahren physisch gestraft werden oder gefoltert werden. Das sind die Methoden der Regime, die bis zum heutigen Tag irgendwelche Bekenntnisse erpressen, die gar nicht ehrlich sind, versteht ihr? Und um das zu verhindern, war damals schon die Einsicht da, wir dürfen Angeklagte niemals foltern, genauso wie das heute natürlich zu Recht noch so ist. Und hier schlägt dieser kleine Streber des Hohenpriester dem Herrn Jesus wahrscheinlich mit einem Stock ins Gesicht. Und wieder antwortete Herr Jesus in völliger Ruhe, aber also voller Gnade, aber voller Wahrheit, wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Der Herr Jesus ist der Souverän der Lage, er ist der Herr der Dinge. Und dass in dem Moment dieser kleine Streber des Hohenpriesters ihm mit einem Gegenstand ins Gesicht schlagen durfte, wisst ihr, warum das passiert ist? Weil der Jesus das wollte. Denn es gibt wieder durch Micha eine typologische Prophetie, Micha 5, Vers 1, mit dem Stab haben sie dem Richter Israels ins Gesicht geschlagen. Der Jesus hat es zugelassen. Nicht nur, um zu zeigen, wie ungerecht dieses Verfahren war, dass das sündlose Messias für uns, für unsere Schuld ans Kreuz ging, sondern er hat es auch getan, damit wir heute wissen dürfen, das war der verheißene Messias. Das war wirklich der eingeborene Sohn Gottes. Und seht ihr das, wie genial, wenn ich als kleiner Wurm das Gott sagen darf, wie genial sein Wort ist? Wen schlägt der Streber, der Diener des Hohenpriesters ins Gesicht? Micha sagt, den Richter Israels. Hannas denkt, er sei der Richter. Der Herr Jesus ist der Richter und er richtet ihn mit seinen eigenen Worten und Taten. Damit ist Hannas am Ende. Und was macht Hannas, wo er keine Anklage hat und mehrfach vom Herrn Jesus vor Augen geführt hat, dass er im Unrecht ist, dass er verurteilt werden müsste? Er sendet ihn weg, er schickt ihn weg zu Kaiphas. Szenenwechsel, Vers 25, Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Also Johannes greift wieder den Ball auf. Seht ihr das? Es sind wie zwei Dramen, die er abwechselnd erzählt. Er hat ja vorher schon gesagt, dass er sich wärmte. Jetzt wärmt er sich. Und da sprachen sie zu ihm, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Und wir kommen damit auch zum Ende. Da sprach er leugnete und sprach, ich bin's nicht. Und ein weiteres Mal, er spricht einer von den Knechten des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, der dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Und wie gesagt, Petrus verwünscht sich, ja, verflucht sich und sagt mit Bestimmtheit, ich bin es nicht, auf keinen Fall. Und das ist ein ganz dramatischer Moment. Und der Herr Jesus ist der Souverän der Lage. Er wusste, dass das alles so kommt und er hat es so eingefädelt. Petrus verleugnet zum dritten Mal seinen Herrn. Und wisst ihr, was in dem Moment passiert? Es steht nicht im Johannesevangelium, aber ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich habe alle vier Evangelien dazu gelesen. Ich glaube, es ist das Lukas-Evangelium. Aber ihr könnt das selber nachlesen. Auf jeden Fall, in dem Moment, wo er ihn das dritte Mal verleugnet, wisst ihr, was da passiert? Da kreuzen sich sogar die Blicke von Petrus und dem Herrn Jesus, wie er ihn zum dritten Mal verleugnet. Könnt ihr euch vorstellen, was das für Petrus bedeutete? Er guckt ihm in die Augen. Und ich glaube nicht, und ich weiß sogar vom Wort Gottes, der Herr Jesus hat ihm nicht strafend in die Augen geschaut. Der Herr Jesus hat ihm nicht abfällig in die Augen geschaut. Du Nichtsnutz, du Schwächling, du Verräter. Der Herr Jesus hat voller Liebe in diese Augen seines schwachen, sich selbst überschätzenden Jüngers geschaut. Wir wissen das. Warum? Wir wissen das aus dem Lukas-Evangelium. Denn im Lukas 22, das ist eine Begebenheit direkt vor dieser Verleugnung, da heißt es im Vers 34, der Herr Jesus sagt ihm das schon vorher zu, bevor das alles passiert. Er ist Sohn Gottes, er ist der Souverän, er ist der Allwissende, er ist nie überrascht, auch nicht von dem, was da passierte, auch nicht von seinem Jünger Petrus. Und deswegen kann er ihm vorher schon sagen, im Vers 34, er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen. Das war eine Zeitangabe, also nicht vor 3 Uhr nachts. Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du 3-mal geleugnet hast, dass du mich kennst. Der Jesus hat nicht mit Hass, nicht abfällig, nicht zornig in die Augen von Petrus geschaut. Der Jesus hat voller Erbarmen, voller Mitleid. Petrus, du solltest gar nicht hier sein. Ich wollte eigentlich für dich sorgen. Du solltest gar nicht mit mir gehen durch diese Verhandlung. Es werden noch andere für dich warten. Und wenn du gestärkt genug bist, dann kannst du dem auch bestehen. Aber du solltest gar nicht dabei sein. Der Petrus, was sagt Petrus in Vers 33 im Lukas-Evangelium? Er aber sprach, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Die Herrlichkeit Gottes auf der einen Seite, die Sündhaftigkeit, die Schwachheit von uns Menschen auf der anderen Seite. Und vorher, ihr Lieben, vor dem Ganzen, bevor das alles passiert, sagt er im Vers 31 und 32, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber, ich habe für dich, er spricht hier zu Petrus, wohlwissend alles, was in der Nacht passieren wird, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Versteht ihr das Wort Exempel statuieren? Ein Präzedenzfall schaffen? Ein ultimatives Beispiel geben? Was in der Nacht passiert ist, nichts, gar nichts dieser Ereignisse ist zufällig passiert. Der Herr Jesus war und ist der Souverän, auch in dieser Nacht. Und er wusste das vorher schon, dass Petrus nicht auf ihn hören wird und dass er ihn verleugnen wird. 3-mal. Wie bitter. Er wusste, dass Satan ihn versuchen wird und dass er der Versuchung nicht standhalten wird. Und der Herr Jesus sagt vorher, ich bete für dich, dass in diesem Moment, wo die Blicke sich kreuzen, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wisst ihr, wie furchtbar das war für Petrus? Also selbst ein Mensch wie Petrus, der so an Selbstüberschätzung litt, der hat dort eine Lektion lernen müssen, die ist so tief, die ist so stark über seine eigene Schwachheit, über eigene Sündhaftigkeit, über das eigene, die eigene Kraftlosigkeit. Und der Herr Jesus weiß das alles. Er weiß das und er betet für Petrus vorher, dass sein Glauben nicht aufhöre. Und genau so, und das ist ein Präzedenzfall, ja, ich darf das, denke ich, als, ihr versteht das Wort, das ist ein Beispiel, ja, was der Herr Jesus hier an Petrus statuiert. Preist, und deswegen bin ich auf diesen Titel gekommen, preist den Herrn für Petrus, weil er Petrus gebraucht, um wirklich zu zeigen, was Gnade ist. Da ist nichts in dir, was den Herrn Jesus von sich aus geliebt hat. Da ist nichts in dir, was für den Herrn Jesus wirklich sterben würde. Wir sind genauso wie in Petrus sogar in der Lage, unseren Herrn zu verleugnen. Aber selbst wenn wir ihn verleugnen, was macht der Herr Jesus? Dann ist er treu. Denn er kann sich nicht verleugnen. Er hat dir die Zusage gegeben, du bist mein Kind. Nicht du hast mich erwählt, ich habe dich erwählt. Und ich habe für deinen Glauben gebetet. Und deswegen wirst du eines Tages vor deinem Vater stehen. Der Herr Jesus hat sich keine Supermänner erwählt. Der Herr Jesus hat sich keine besonders Treuen gesucht oder besonders Starken, vielleicht noch nicht einmal besonders Eloquente. Der Herr Jesus hat sich ganz normale Menschen genommen. Und daran zu zeigen, was wirklich die Größe der Herrlichkeit seiner Gnade ist. Um uns zu zeigen, ja, es ist nicht deine Kraft. Es ist nicht das, was in dir steckt. Es ist nicht, dass du so besonders bist, dass der Herr Jesus sein Leben für dich hingegeben hat und du sein Kind sein darfst. Es ist seine Gnade. Es ist die Herrlichkeit seiner Gnade. Der Herr Jesus kennt dein Herz und er kannte das Herz von Petrus. Wie oft machst du dem Herrn Jesus leid? Und was denkst du dann in dem Moment, wenn du zu Sinnen kommst, wenn du nachdenkst, Metanoia, wenn du zur Buße kommst, wenn du das im neuen Licht, im richtigen Licht siehst, was denkst du dann? Denkst du dann, oh, jetzt ist der Herr Jesus richtig sauer auf mich. Jetzt kann ich ihm nicht mehr unter die Augen treten. Jetzt muss ich erst mal 2 Tage abbüßen. Wir sind kleine Katholiken. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja, und soll mir keiner übel nehmen, auch nicht von den Katholischen. Aber versteht ihr, was ich damit sagen will? Wir wollen abbüßen. Wir haben ein falsches Verständnis von Buße. Wir denken, jetzt müssen wir ein bisschen den Zorn Gottes ertragen. Wir denken, das würde ja die Gnade klein machen, wenn wir sofort uns zu ihm wenden, direkt nachdem wir ihn enttäuscht haben und um Vergebung bitten. Dann denken wir, das macht ja Gnade klein. Wisst ihr, was Gnade wirklich klein macht? Das hat Ed Welch so schön in dem Vortrag erklärt. Du machst die Gnade klein, wenn du wartest, wenn du dich nicht zu deinem Herrn wendest. Warum? Weil du denkst, du musst jetzt erstmal ein bisschen büßen. Du musst jetzt erstmal ein bisschen das Getrenntsein von deinem Herrn aushalten. Das stimmt nicht. Der Herr Jesus hat dem Petrus vorher gesagt, 3-mal wirst du mich verleugnen, ehe der Hahn kräht. Und ich habe vorher für deinen Glauben gebetet, dass er nicht aufhört. Der Herr Jesus ist der Souverän. Er ist allwissend. Er ist nie überrascht. Weder von den guten Dingen, die du tust, noch von den bösen Dingen, die du tust. Er ist nie überrascht. Er kann nie überrascht sein, weil er ist allwissend. Und deswegen ist er auch nie angeekelt. Er ist nie enttäuscht. Und die Liebe, die er für dich hat, wird nie gemindert. Weder durch das, wo du daneben haust, noch, und das ist eine Kampfansage an unseren Stolz, noch wenn du so gut läufst und dich für deinen Herrn einsetzt. Du kannst nichts tun, um die Liebe Gottes für dich zu schmälern. Und du kannst nichts tun, um die Liebe Gottes für dich zu vergrößern. Weil es ist seine Liebe, die er für dich hat. Der Herr Jesus kennt deine Schwachheit. Und ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und noch ein letztes, und damit schließen wir. Und das sagte Herr Jesus ihm vorher, dem Petrus, bevor das alles passiert. Wenn du einst zurückgekehrt bist, das sagte ihm vorher schon, dann soll er was machen? Dann stärke deine Brüder. Jetzt frage ich euch, mit was sollte Petrus seine Brüder stärken, indem er ihnen Kampfreden gibt und sagt, mir nach, indem er Motivationsreden hält und sagt, hau rein, sei stark, gib alles, sei treu, halt fest. Wenn du einst zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. Mit was hat Petrus seine Brüder gestärkt? Und das ist eure Hausaufgabe und deswegen auch ein Stück weit der Nachtisch in euren Bibeln. Lest den ersten Petrusbrief. Lest mal den Anfang, oder den Anfang können wir zum Abschluss noch lesen, wie Petrus seine Brüder wirklich stärkt. Er stärkt sie mit Gnade. Mit der Gnade, die er selbst empfangen hat. In dem Moment, wo der Herr Jesus ihm in die Augen schaut, und dann noch in dem Moment, Johannes berichtet das ja in Johannes 20 am Ende, wo der Herr Jesus dem Petrus dreimal die Gelegenheit gibt, er hat ihn dreimal verleugnet, und dreimal gibt er ihm die Gelegenheit zu sagen, Herr Jesus, du weißt alle Dinge, du kennst mich ja, aber du weißt, ich hab dich lieb. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithymien, die auserwählt sind, nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu was? Zu einem unvergänglichen, unbefleckten in Christus und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr wie bewahrt werdet, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Amen. Lasst uns noch aufstehen und Gebet schließen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein stellvertretendes Leiden. Wir danken dir für diese Nacht, in der du, auch in der du der Herr über alle Dinge warst und bist. Und wir danken dir für Petrus, dass du auch diesen Jünger zu dir gezogen hast, der uns in so vielen Dingen gleicht. Hab herzlich Dank, dass du an ihm deutlich gezeigt hast, was Gnade bedeutet. Und ich bitte dich für uns, die wir immer wieder sündigen, dass du uns ein viel größeres, tieferes Verständnis schenkst von dir, von deiner Liebe und von deiner Gnade, die du zeigen kannst durch das Opfer, was du alleine am Kreuz von Golgatha für uns und mich vollbracht hast. Dass uns deine Gnade wirklich zu einer Nachfolge anspornt, die bedingungslos ist. Dass die Liebe, deine Liebe uns antreibt zu einem völlig hingegebenen Leben. Danke für Petrus. Danke, dass du dich an seiner Schwachheit wirklich mächtig erwiesen hast. Amen.